Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Borussia Mönchengladbach, das sind mehr als 100.000 Mitglieder, inzwischen 10 Leute im Ehrenrat, 7 im Aufsichtsrat, 4 im Präsidium. Wir sprechen heute in einer besonderen Länderspielpausenfolge über die Gremien von Borussia, über die Vereinsstruktur im Vorfeld der Mitgliederversammlung am 22. April um 18 Uhr im Borussia-Park. Das hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast nach jedem Spiel neu und auch mal außer der Reihe, so wie letzte Woche. Ich habe mit Seitenwahlautor Christian Spohr gesprochen über das Präsidiumsbeben bei Borussia. Wir haben Rolf Königs und Hans Meyer für jahrzehntelange Arbeit gedankt und die Neubesetzung des Präsidiums diskutiert. Hört gerne rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bevor ich euch jetzt erkläre, worum es genau geht, erstmal die Begrüßung. Ich bin Kevin und zugeschaltet ist einmal der Jonas. Hi.
Hi.
Und Fabian, grüß dich.
Grüß dich, Kevin. Ja, die Länderspielpause geht mal wieder schneller vorbei, als man schauen kann. Jetzt ist schon wieder Dienstagabend. Am Samstag ist es schon wieder soweit. Borussia spielt gegen den SC Freiburg. Das heute natürlich auch kurzes Thema, bevor wir dann auf die Struktur des Vereins eigentlich eingehen.
Und genau so ist es. Wir sollten, bevor wir jetzt über die Struktur sprechen, über diese nicht sportlichen Themen, auch die wenigen vorhandenen sportlichen Themen jetzt hier in der Länderspielpause besprechen. Du hast es angesprochen, Freiburg wartet. Freiburg kommt nach Mönchengladbach mit Christian Streich in seinem ersten Spiel nach der Rückzugsankündigung. Es gibt so ein paar personelle Fragezeichen. Jonas Omlin, was ist da jetzt eigentlich Phase? Er hat jetzt gegen Eupen diesen Testspieleinsatz bekommen, wurde jetzt nachnominiert für die Schweizer Nationalmannschaft, nachdem sich Sommer verletzt hatte. Also das ist auch schon eine kuriose Nummer. Der Kicker schrieb erst, na, wahrscheinlich reicht es noch nicht, wahrscheinlich wird er noch nicht eingesetzt. Dann schrieb der Kicker jetzt plötzlich heute, am Aufnahmetag, dem Dienstag, es dürfte reichen für das Spiel gegen Freiburg. Alles ganz, ganz wild. Und ich sag mal so, wenn er nicht fit wäre, wäre er wohl kaum für die Schweizer Nationalmannschaft nachnominiert worden, oder Fabian, wie siehst du es?
Ja, ich war auch ganz überrascht, dass er tatsächlich jetzt zur Schweizer Nationalmannschaft fliegt, ohne ein Pflichtspiel nicht nur in diesem Jahr, sondern eben seit September absolviert zu haben, nach dieser OP. Ja, deutet auf jeden Fall darauf hin, dass er fit genug ist und auch fit genug sein muss, sehr bald wieder zur Verfügung zu stehen. Ich denke, die Schweizer Nationalmannschaft plant mit ihm auch für die Europameisterschaft, wenn auch vielleicht dann nur als Backup, aber nichtsdestotrotz werden sie mit ihm planen. Und ja, das zeigt eigentlich, dass wahrscheinlich auch Jonas Omlin davon ausgeht, bald ins Tor bei Borussia zurückzukehren. Ich würde mich jetzt mittlerweile tatsächlich nicht mehr wundern, wenn er am Samstag zwischen den Pfosten steht.
Es gibt ja dann auch bereits Gerüchte, wonach Moritz Nikolas eventuell zum Thema werden könnte, Jonas, beim VfB Stuttgart, sollten die nicht weitermachen können mit Nübel zwischen den Pfosten. Also es beginnt jetzt schon so diese Phase, wo dann natürlich der ein oder andere Name herumgerüchtet wird und dass das auf der Torwartposition spannend werden würde, war ja ohnehin klar. Jetzt nach der Verlängerung von Moritz Nikolas bis 2029.
Ja, genau. Man ist ja ursprünglich davon ausgegangen, dass das, wenn Omlin zurückkehrt, dass er auf jeden Fall ins Tor zurückkehren würde und damit wieder die Nummer 1. Kapitän ist er ja ohnehin im Verein, also bei unserer Mannschaft. Und ja, durch die ganze Geschichte mit seiner Verletzung, die sich ja doch länger gezogen hat, ja, hatte man so das Gefühl, dass vielleicht Nikolas immer mehr Chancen bekommen könnte, dann vielleicht über die Saison hinaus bei uns die Nummer 1 zu sein. Das wird wahrscheinlich auch der Gedanke im Verein gewesen sein, dass man jetzt mit ihm verlängert hat. Das heißt ja, dass es so quasi eine Vereinbarung gibt, dass wenn Omlin dann wieder im Tor steht und die Nummer 1 ist, wie auch gedacht war von Anfang an, dass dann Nikolas, wenn er ein gutes Angebot kommt, das könnte potenziell Stuttgart sein, dass dann man da gesprächsbereit ist bei Borussia und ihn dann gegebenenfalls ziehen lässt.
Ansonsten haben wir in der Länderspielpause auch immer das klassische Thema, wer kommt eigentlich gesund und wer weniger gesund von den Länderspieleinsätzen zurück nach Mönchengladbach. Da gibt es jetzt eine Nachricht, die negativ aufhorchen lässt, um es mal so auszudrücken. Manu Koné wurde ausgewechselt von dem Junior-Nationaltrainer der Franzosen, von Thierry Henry. Er hat wohl eine Oberschenkelverletzung. Wie schlimm die ist, wissen wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht, aber da werden böse Erinnerungen wach, Fabian.
Ganz klar. Das letzte Mal im Juni bei der U21-EM war schlimm genug. Hat Borussia natürlich diesen gesamten Transfersommer gekostet. Einige Pläne zunichte gemacht, die man da hatte, mit Kone-Millionen, die dann am Ende nicht kamen. Und auch jetzt ist natürlich Kone einer der Verkaufskandidaten. Man muss ja fast sagen, diese Saison ist schon einigermaßen abgehakt. Also für diese Saison ist diese Nachricht natürlich jetzt weniger schlimm, weil momentan mache ich mir keine Sorgen, wenn bei uns im Mittelfeld Weigel, Reitz und Neuhaus spielen. Aber ist natürlich für den Sommer eine ganz, ganz bittere Nachricht. Falls sich herausstellen sollte, dass Kone länger ausfällt, dann wird es natürlich schwerer, Abnehmer zu finden. Ich persönlich bezweifle ja ohnehin, dass Kone mittlerweile auch nur ansatzweise so viel Geld wert ist, wie das mal in vergangenen Jahren irgendwie spekuliert wurde, wo von 40, 50, 60 Millionen die Rede war. Da glaube ich mittlerweile überhaupt nicht mehr dran, aber selbst 20 Millionen, selbst 20, 25 Millionen wären für Borussia natürlich eine Stange Geld, die es in diesem Sommer eigentlich auch braucht, um weitere Transfers zu tätigen, um den Kader weiter umzubauen.
Und selbst diese 2025, die halte ich schon für fraglich. Also mittlerweile müssen wir froh sein, wenn die Verletzung A nicht so schlimm ist, dass er dann überhaupt auf dem Markt ist und nicht so wie in den vergangenen Sommern dann da tatsächlich A keine vernünftige Vorbereitung hat, schon mit Rückstand dann in die Saison geht und B nicht auf den Markt geworfen werden kann. Und es wäre ja schon gerade in der letzten Saison enorm wichtig gewesen. Das hätte nochmal zusätzlichen Handlungsspielraum bedeutet. Jetzt müssen wir das einfach mal abwarten, aber ganz grundsätzlich vielleicht dein Take dazu, Jonas. Man ist ja geneigt zu sagen, jeder Auftritt von ihm macht ihn eher eine halbe Million günstiger, ne? Also bewusst polemisch und überspitzt ausgedrückt, aber aktuell ist es einfach kein Überperformer.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass er herausragt. Die gesamte Saison war irgendwie ja voll mit durchwachsenen Leistungen. Er hatte mal die ein oder andere gute Partie dabei, muss man auch dazu sagen. Aber es war jetzt nie so, dass man jetzt das Gefühl hatte, wie jetzt vielleicht vor ein, zwei Jahren, wo er vielleicht auf längeren und auf einem höheren Niveau gespielt hat. Das hat er einfach in dieser Saison nicht erreicht. Er hatte ja auch, soweit ich mich erinnere, neben dieser Knieverletzung im letzten Sommer auch immer wieder Muskelprobleme gehabt über die Saison hinweg. Das kommt ja auch noch hinzu. Jetzt diese potenzielle Muskelverletzung, die ihn jetzt, wie lange auch immer er ausfällt, das wissen wir natürlich noch nicht, aber ihn auch außer Gefecht setzen könnte. Das macht es natürlich alles auch wieder diffiziler für die weitere Kaderplanung im Sommer. Deswegen, ja, ich hoffe einfach, dass es halt nichts Schlimmes im Sinne ist, dass er, sag ich jetzt mal, in zwei Monaten spätestens wieder fit ist.
Und fraglich für den Ostersamstag gegen Freiburg ist jetzt übrigens auch noch Nathan Ngoumou. Der hat sich wohl schon im Derby gegen Köln eine Blessur zugezogen, hat dann natürlich auch in Saarbrücken gespielt. Das war ja ein sehr, sehr merkwürdig schlechter Auftritt. Also vielleicht erklärt das auch ein bisschen was, aber andererseits, dann darf man ihn nicht reinbringen, ne, wenn er nicht zu 100% fit ist, gerade auf dem Rasen und der Bedeutung des Spiels. Wie auch immer, Ngoumou könnte auch noch dann jemand sein, der nicht bereit ist für das Spiel gegen Freiburg, und für Player und Schwanscherer kommt die Partie ohnehin zu früh. Also es gibt einige Fragezeichen vor dem Spiel gegen den Sportclub. Es gibt dann diese besondere Komponente Christian Streich. Um da jetzt die Klammer zu schließen und auch diesen aktuellen fußballerischen Part dieser Folge zu beenden, wie ist denn so eure Erwartung an dieses Spiel? Ich meine, also für Borussia geht es ja schon noch darum, jetzt so die letzten 3, 4, 5 Punkte zu holen, um auch sicher zu sein, was den Klassenerhalt betrifft.
Ja, ich habe ehrlicherweise noch gar keine große Erwartung an dieses Spiel, muss ich sagen. Also für mich ist das immer noch so ein bisschen weit weg. Aber ja, wie eben schon gesagt, die Länderspielpause geht dann doch immer schneller rum, als man denkt. Und dann steht das Spiel vor der Tür. Ich würde sagen, es ist eigentlich ein ganz wichtiges Spiel, ein Heimspiel, in dem was geht, in dem der Druck jetzt nicht so groß ist wie in den letzten Heimspielen davor. Das macht mich auf jeden Fall optimistisch, dass man in dem Spiel was holen kann. Freiburg momentan auch wirklich nicht die Mannschaft, vor der man jetzt unbedingt Angst haben muss. Wobei natürlich jetzt, du hast es zu Beginn auch schon angesprochen, Christian Streich mit dem angekündigten Rückzug. Das sind ja dann auch solche Geschehnisse in so einem Verein, die auch eine Mannschaft dann in so einem Saisonendspurt nochmal zusammenschweißen können, dass so eine Mannschaft jetzt nochmal für Christian Streich das Maximum rausholen möchte. Ich hoffe nicht, dass der SC Freiburg am Samstag damit anfängt, sondern vielleicht erst eine Woche später und dass Borussia dieses Spiel gewinnen kann, weil es ist für mich eines der Spiele, wenn ich mal auf das Restprogramm schaue, wo ich doch durchaus die Möglichkeit sehe, für Borussia da Punkte zu holen.
Ja, also ich kann mich halbwegs daran anschließen. Also ich hoffe, dass wir da ein bisschen zeigen können, wo wir die nächste Saison hin möchten. Das ist wie so eine Art Bewerbungsschreiben von der Mannschaft an uns Fans und auch an den Trainer. Wenn man davon spricht, der Trainer hat ja 100% Vertrauen ausgesprochen bekommen, ist von mehreren im Verein, dass dieses Spiel halt nicht abgeschenkt wird, dass man da alles reinwirft und zeigt, dass das hier, die Saison ist zwar gefühlt vorbei, vielleicht für uns Fans, aber ich hoffe es nicht, dass es die Mannschaft dann so denkt.
Seit 2 Spielen übrigens ohne eigenen Torerfolg im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg. Das letzte Mal, dass Borussia traf, müsste das 2:1 gewesen sein unter Marco Rose in der Abschiedssaison, als Markus Thuram doppelt traf und das Spiel noch drehte, danach das 0-6 unter Hütter und dann, wir erinnern uns natürlich jetzt nicht mehr so großartig an das 0-0 unter Farke, das war ja irgendwie ein trostloser Kick, in einer ähnlichen Saisonphase, wenn ich mich richtig erinnere. Mal schauen, ob ein bisschen mehr passiert am Samstag um 15.30 Uhr. Wenn ich jetzt so auf das Restprogramm schaue, 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele und einfach nur mal die nächsten 5, also bis Ende April. Freiburg, Wolfsburg auswärts, Dortmund, in Hoffenheim gegen Union, also 7 Punkte erwarte ich da schon. Das muss auch der Anspruch sein, die zu holen. Gerade auch Dortmund ist für mich kein Spiel, wo man von vornherein irgendwie eine Nullerrunde erwarten sollte. Dortmund hat vor und nach dem Spiel das Champions League Viertelfinale gegen Atletico. Also das muss der Anspruch sein, dass Borussia da jetzt alles klar macht und nicht in den Mai reinrennt und theoretisch noch absteigen kann. Das muss jetzt das Ziel in Anführungsstrichen sein, aus meiner Perspektive. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, Haken hinter den sportlichen kurzen Teil dieser Folge. Nächste Woche wird es deutlich mehr sportlich, denke ich mal. Ich denke, das ist logisch, aber wir haben ja ein bisschen was Besonderes vor und ich würde einfach mal kurz die Idee für den Rest dieser Folge skizzieren. Also wir wollen dieses ganze Gremiengeflecht von Borussia aufdröseln, schauen uns mal an, wer in den einzelnen Gremien drin sitzt und wer auch neu rein will. Das betrifft ja den Aufsichtsrat. Wir zeigen Stärken und Schwächen unserer Meinung nach von der aktuellen Vereinsstruktur auf und stellen vor allem auch viele Fragen, die leider nicht alle beantwortet werden können an dieser Stelle. Aber vielleicht ergibt sich ja auch im Nachhinein noch die ein oder andere Information. Nehmen wir gerne entgegen. Lob, Kritik, Hinweise, auch Whistleblower-Nachrichten behandeln wir vertraulich unter der folgenden Mailadresse info@pfostenbruch.de. Das wird ab sofort die Adresse sein, unter der ihr uns erreichen könnt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und fangen einfach mal bei dem an, was jetzt eigentlich passiert ist. Gefühlt ist es ja schon Ewigkeiten her, aber tatsächlich erst vor einer Woche hat Borussia das Präsidium neu besetzt und hat eben dann mit Rainer Bonhoff einen bisherigen Vizepräsidenten zum Präsidenten neu gewählt. Das hat der Aufsichtsrat gemacht und der ist jetzt ja letztendlich mehr oder weniger ohne Ankündigung zusammengetreten, schnell einen Monat vor der Mitgliederversammlung, und das ist natürlich schon spannend, aber laut Satzung völlig konform, bis zu 3 Monate vor und spätestens einen Monat vor Ende der Amtszeit eines Präsidenten muss der Aufsichtsrat einen Präsidenten entweder wiederwählen oder neu wählen. Im Juni wäre das Ende gewesen für Königs, da wäre die Amtszeit ohnehin ausgelaufen und jetzt hat der Aufsichtsrat eben noch schnell Fakten geschaffen. Spannend ist vor allen Dingen auch, der Ehrenrat benennt ja Kandidaten für den Aufsichtsrat und die sind in diesem Jahr mehr oder weniger bekannt. Also es gibt tatsächlich eine Wahl für Borussias Mitglieder. Also es wird auch mindestens ein Kandidat nicht durchkommen durch diese Veranstaltung. Das wissen wir auch. Und was wir auch wissen ist, dass die aktive Fanszene, Sotto Cultura, die Ultras, dass die eben gerade dabei sind, Informationen hereinzuholen über die Kandidaten, die sich dieser Aufsichtsratswahl stellen. Und ansonsten, wenn da keine Informationen kommen, wenn die Fragen nicht beantwortet werden, so heißt es von den Ultras in einem Brief an die Fanclubs, dann droht man damit oder dann ruft man aktiv dazu auf, die Personen nicht zu wählen. Also das sind jetzt erstmal so die Fakten. Und dann würde ich sagen, ganz kurz, bevor es jetzt losgeht, bevor wir richtig reinsteigen in die Gremienstruktur, kurzes Meinungsbild von euch beiden. Fabian, fang gerne an. Also das ist schon ein Kracher, ne? Also wir haben die Heidenheim-Fahrt auch mehr oder weniger damit verbracht, Hin- und Rückfahrt, uns das alles mal so ein bisschen anzurecherchieren, haben viel darüber gesprochen, viel diskutiert und plötzlich werden da auf mehreren Ebenen Fakten geschaffen, ne?
Ja, du hast ja diesen das schon angesprochen, dass es laut Satzung natürlich vollkommen legitim war, dass dieser Aufsichtsrat jetzt zusammentritt und ein neues Präsidium wählt. Wir gehen wahrscheinlich später auch nochmal stärker darauf ein, wie genau dieses Präsidium dann eigentlich gewählt wird, wie das zustande kommt Und das ist natürlich auch sowas, wo man sagen muss, das stimmt natürlich nach Satzungen, dass das gemacht werden kann und gemacht werden darf, jetzt in dieser Phase kurz vor der Mitgliederversammlung. Trotzdem ist das natürlich schon auch ein Punkt, wo man sagen kann, da hat die Satzung vielleicht auch eine gewisse Lücke, weil das ist natürlich ja nicht zwingend immer im Sinne eines demokratischen Vereins oder einer demokratischen Struktur, dass du eine Wahl durchführst für das höchste Gremium in deinem Verein einen Monat bevor eine Wahl stattfindet. Also ich habe das vor 10 Tagen mal kurz verglichen mit der Bundestagswahl. Das wäre ja in etwa so, als würde einen Monat vor der Bundestagswahl relativ unabhängig von der eigentlichen Wahl, die stattfindet, die Bundesregierung für 4 Jahre neu gewählt werden und die Bundestagswahl dann eigentlich erst Einfluss auf die Regierungsbildung 4 Jahre später haben. So in etwa ist das ja gerade, was bei Borussia passiert. Da kann man natürlich jetzt sagen,
dass... Also du meinst, die Regierung neu besetzt, umbesetzt, neu ernannt werden, genau, weil du gerade gewählt hast, nicht, dass da jetzt jemand sich wundert.
Vollkommen richtig. Und das sind ja durchaus Strukturen, wo ich sage, ja, das mag sein, das ist alles satzungskonform. Das kann man aber vielleicht mal hinterfragen, ob unsere Satzung da wirklich nicht ein paar Lücken aufweist. Und durchaus, du hast es gerade angesprochen, wir haben auf der Heidenheim-Fahrt haben wir im Prinzip die gesamte Satzung des Vereins durchgearbeitet. Und wir haben durchaus einige von diesen Lücken in der Satzung gefunden, einige Unklarheiten, Dinge, die einfach nicht sauber definiert sind, nicht völlig ausdefiniert sind. Und da kann man mit Sicherheit schon an der Satzung arbeiten, wenn man den Anspruch hat, als Verein wirklich ein sehr demokratischer Verein zu sein. Und da muss man feststellen, vielleicht ist Borussia das eben bis in die letzte Konsequenz einfach aktuell nicht.
Jonas, wie sind deine Gedanken gewesen nach dieser Neubesetzung, nach dieser Umstrukturierung vergangene Woche?
Also ich dachte erstmal, wow, weil das so dermaßen aus dem Nichts kam. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, ihr habt das jetzt auf der Fahrt erledigt. Ich habe mich aber auch damals schon, bevor überhaupt das alles klar war, auch sehr intensiv mit der Vereinssatzung auseinandergesetzt und wir haben auch viel darüber diskutiert im Hintergrund und sind eigentlich mit einer ganz anderen Prämisse erstmal an die Sache rangegangen. Ja, und dann war plötzlich das neue Präsidium da und was man so ein bisschen sagen muss, vielleicht so ein bisschen noch aus Schlussfolgern, aus dem, was Fabian gesagt hat, diese Mitgliederversammlung, die nimmt dann natürlich jetzt so ein bisschen die Kraft, also die Kraft im Sinne von, dass man jetzt auf ein Präsidium trifft, was man jetzt gegebenenfalls gar nicht für das verantwortlich machen kann, was jetzt in den vergangenen Jahren so schiefgelaufen ist, weil man jetzt mit einem neuen Präsidium konfrontiert wird und man jetzt halt, klar, man hat jetzt die Möglichkeit über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und dem Ehrenrat irgendwie noch ein bisschen Einfluss zu nehmen, aber im Endeffekt sind die Fakten schon geschaffen auf der allerhöchsten Ebene. Und dementsprechend wirkt man da halt kraftlos, machtlos in dem Sinne. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch jetzt hier, um das so ein bisschen aufzudröseln, um vielleicht die ein oder andere Schwäche aufzudecken, unsere Gedanken mit euch zu teilen, mit oder unter uns zu teilen und was unsere Wünsche vielleicht sind, wie das dann mal irgendwann dann mal gestaltet werden sollte in der Vereinssatzung.
Unabhängig davon, was wir jetzt da als Stärke, was wir als Schwäche ausmachen, was wir an Kritik üben, vielleicht jetzt auch an der Neubesetzung des Präsidiums, an der potenziellen Neubesetzung des Aufsichtsrats, was jetzt nicht zu kurz kommen darf, denke ich, dass Hans Meyer und Rolf Königs, das habe ich ja auch in der letzten Folge zusammen mit Christian noch besprochen, dass das schon unfassbar wichtige Personen und Köpfe dieses Vereins jetzt über mehrere Jahrzehnte waren. Gerade Hans Meyer auf der Trainerbank in 2 Amtszeiten, Rolf Königs allerdings auch, muss man hervorheben. Und gerade vor allen Dingen die Zeit, als er angefangen hat, dass es Borussia wahrscheinlich auf dem Niveau gar nicht erst gegeben hätte. Und dass wir über diese Luxusprobleme 3-mal in Folge, ja, Platz 10 bis 12 so ungefähr in der Bundesliga-Tabelle, dass wir über diese Luxusprobleme vermutlich gar nicht sprechen dürften, wenn es Rolf Königs damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort nicht gegeben hätte. Ne? Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Bevor wir jetzt über das Präsidium in die Gremien so einsteigen, von oben nach unten herab, ein ganz wichtiger Punkt ist ja, Borussia Mönchengladbach ist kein reiner Verein mehr. Also es gibt einmal den e.V., es gibt aber auch die Borussia Mönchengladbach GmbH. Das ist ja bei den meisten Bundesliga-Clubs und Profivereinen so. Schalke ist zum Beispiel sicherlich das prominenteste Beispiel, wo es nur den Verein gibt. Aber Borussia hat sich da auch eben schon vor Jahren anders aufgestellt. Vielleicht kannst du, Fabian, nicht vielleicht, Fabian, wir hatten es vorher so besprochen, dass du mal so ein bisschen den Unterschied skizzierst. Worum geht's da eigentlich? EV und GmbH.
Ja, bei Borussia ist es die Lizenzspielerabteilung, die natürlich ausgegliedert ist, wie du eben schon angesprochen hast, wie bei vielen anderen Vereinen auch. Ist eine Maßnahme, die durchaus Sinn ergibt, weil ansonsten natürlich auch der Vorstand des eingetragenen Vereins persönlich haftbar ist für das Ergebnis, dass der Verein erzielt. Und damit gefährdet man natürlich nicht nur das private Vermögen des Vereinsvorstandes, sondern eben auch den Breitensport, der bei Borussia ja eben auch stattfindet. Kommen wir vielleicht später noch mal etwas zu. Und genauso ergibt es eben Sinn, dass man seinen Lizenzspielerbereich im Fußball, der in diesem modernen Fußball eben natürlich mit Unmengen an Summen und auch mit einem hohen Risiko verbunden ist, dass man den ausgliedert und in eine Kapitalgesellschaft umwandelt. Bei Borussia ist es jetzt der Fall, dass wir eine GmbH haben, die zu 100% dem eingetragenen Verein gehört. Das ist eine der einfachsten Strukturen, die wir eigentlich haben, so in der Bundesliga. Da gibt es noch ganz andere, viel komplexere Strukturen in der Bundesliga. Man kann seine Lizenzspielerabteilung eben auch in eine Aktiengesellschaft ausgliedern oder in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einer verbundenen Kommanditgesellschaft auf Aktien. Beide Optionen sind rein theoretisch auch in der Lage, dann diesen Lizenzspielerabteil entweder als AG oder als GmbH und Co. KG auf Aktien eben börsennotiert zu handhaben. Das bedeutet, dass die Anteile, die es an diesem Verein gibt, eben hauptsächlich weiterhin im eingetragenen Verein liegen müssen. Das ist ja eben das, was wir als 50+1-Regel kennen, dass dieser eingetragene Verein mindestens 50% plus einen Stimmanteil weiterhin halten muss an dieser Kapitalgesellschaft. Bei Borussia, wie gesagt, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir stehen dabei 100%. Könnte aber natürlich rein theoretisch auch so sein, dass wenn man sich auf verschiedene Gesellschaften einigt, dass man die prozentuale Besitzverteilung da etwas anders aufteilt. In der Gesellschaft, für die Lizenzspielerabteilung verantwortlich ist, die handelnden Personen, bislang war es Rolf Königs auch als Präsident, der eben gleichzeitig auch Geschäftsführer war. Das wird sich ja jetzt eben ändern, auch ein ganz wichtiger Teil dessen. In der Geschäftsführung haben wir ansonsten noch Schippers, Aritz und natürlich Roland Wirkus. Da haben wir jetzt schon auch da wollen wir jetzt gar nicht so tief natürlich drauf eingehen in dieser Folge, weil es jetzt eben viel stärker um den eingetragenen Verein gehen soll und weniger um diese GmbH, also um diese Geschäftsführung, die auch alle hauptamtlich bei Borussia Mönchengladbach beschäftigt sind. Das war vorher etwas anders, weil Rolf Königs eben auch in der Geschäftsführung dieser Kapitalgesellschaft der Lizenzspielerabteilung als ehrenamtlicher Mitarbeiter, als ehrenamtlicher Geschäftsführer tätig war. Sehr, sehr unüblich. Da muss man vielleicht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen und ganz klar sagen, da hat Rolf Königs wirklich auch diese Leitung des Vereins eben nicht aus eigenem wirtschaftlichen Interesse gemacht, sondern weil ihm eben doch auch viel an Borussia liegt. Und das ist, da muss man vielleicht einmal mal Danke sagen. Das soweit zur GmbH. Wir wollen uns jetzt natürlich viel stärker auf den anderen Teil fokussieren, auf den eingetragenen Verein, der eben 100% besitzt an dieser GmbH und demnach auch massiv Einfluss auf diese GmbH hat und natürlich dann auch auf die Zusammensetzung der Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft der Borussia Mönchengladbach GmbH.
Und dem e.V. steht jetzt eben vor Rainer Bonhoff als neuer amtierender Präsident, der allerdings anders als Rolf Königs eben nicht in die Geschäftsführung integriert ist. Dementsprechend kann man jetzt sagen, Jonas, also der Unterschied ist im Prinzip, Königs war nicht nur offiziell Repräsentant, oberster Repräsentant und Vereinsboss, sondern eben auch Geschäftsführer und damit wirklich richtig aktiv am operativen Geschäft beteiligt, und das wird Rainer Bonhoff nicht sein. Und unter der Prämisse muss man ja eigentlich sagen, ist Bonhoff schon eine gute Wahl, ne? Also das ist einfach einer, der sich auch ganz gut mal vor das eine oder andere Mikro stellen kann, das wahrscheinlich sogar lieber macht, oder nicht wahrscheinlich, das wahrscheinlich bitte streichen, das lieber macht als ein Rolf Königs. Und der aber jetzt eben nicht Teil der Geschäftsführung ist, die jetzt eben nur noch aus Wirkus, Schippers und Arz besteht.
Ich finde auch, dass Rainer Bonhoff hier genau der richtige Mann ist, an der richtigen Stelle. Immer wenn ich so im Umfeld Mönchengladbach mit irgendwem gesprochen habe, ich kenne ein paar Schiedsrichter, die zum Beispiel beim Santander Cup gepfiffen haben und da auch mit Rainer Bonhoff in Kontakt gekommen sind oder auch über andere Kontakte, wo ich schon mal gehört habe, dass sie mit ihm privat mal so gesprochen haben. Ist ein absolut sympathischer Mann, ist ja auch eine absolute Vereinslegende, ist ja hat den Verein ja als Trainer, würde ich sagen, ein bisschen weniger geprägt, aber als Spieler war er umso wichtiger für uns damals und klar, ihn dann als obersten Repräsentant in so einem traditionsreichen Verein zu haben, das ist schon herausragend. Garnier, vielleicht das noch hinzuzufügen, wird er natürlich mit den beiden Vizepräsidenten, einmal Stefan Stegermann, der ist 2022 dazugekommen, das ist im Zusammenhang mit dem Tod von Siegfried Söllner passiert, dass wir da diese Stelle nachbesetzen mussten. Die weitere neue Person ist Hannelore Kraft. Habt ihr, glaube ich, auch in der letzten Folge schon erwähnt, dass das die erste Frau ist in unserem Präsidium. Ist Gladbach-Fan durch und durch. Es gibt die eine oder andere Szene. Auch Rainer Bonhoff hat in einem Interview erzählt, wie sie damals bei der Relegation gejubelt haben, wenn ich mich so richtig erinnere, dass sie zuerst Bonhoff umarmt hat und nicht ihren Mann. Ist auch schon irgendwie so eine kleine, kuriose, lustige Geschichte. Da merkt man, wie so Bonhoff generell drauf ist. Ja, und der letzte im Bunde ist Roger Brandt. Finn Schetten, Gründer, ist in Gladbach vernetzt. Von dieser Familie habt ihr auch alles schon in der vergangenen Folge gesagt, deswegen gerne nochmal da reinhören. Da sind die ganzen Kandidaten nochmal im Detail vorgestellt. Genau, und was man vielleicht zu Brandt noch sagen kann, der ist gar nicht so ganz unbekannt bezüglich Bonhoff. Die scheinen Golf miteinander zu spielen, wurde mir zumindest so gesagt. Es hat sich schon was getan im Präsidium, hat einige an Fluktuationen gegeben jetzt in den vergangenen Jahren. Erst mit Söllner, dann Stegemann neu hinzu, jetzt die ganze komplett Neusortierung, dem Abgang von Königs, der nach unseren Infos ja erstmal gar nicht abgeneigt war, nochmal zu kandidieren.
Genau, also nach dem, was man so hört, gab es wohl dieses Gedankenspiel einer weiteren Amtszeit, die dann aber hätte auch vorzeitig enden können zu dem von dir angesprochenen 125. Geburtstag. Dann hätte es eben nicht mehr eine volle dreijährige Amtszeit gewesen, an deren Ende er 85 gewesen wäre. Und was so ein bisschen dazu passt, um nochmal Borussia.de zu zitieren, die Rückzugs- und Neubesetzungsmeldung sozusagen, die eben dieses Präsidiumsbeben ausgelöst hat. Ich zitiere daraus: Der bisherige Präsident Rolf Königs, in Klammern seit April 2004 Vereinspräsident, seit Februar 99 im Präsidium, hatte in einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Präsidium am 26. Februar dem Aufsichtsrat Rainer Bonhoff als seinen Nachfolger für das Präsidentenamt vorgeschlagen. Zitat, er ist seit mehr als 50 Jahren Borusse, seit 2008 Vizepräsident und eine gute und richtige Wahl für diese Position, so Königs. Es war mir eine große Ehre, dass ich unseren besonderen Verein 2,5 Jahrzehnte lang anführen durfte und ich wünsche meinem Nachfolger und seinem Team Geschick und Erfolg im Sinne unserer Borussia. Interessant, dass nicht richtig ein Grund genannt wird. Irgendwie steht der Elefant im Raum, gesundheitlich vielleicht nicht mehr so gut und generell, das ist dann auch irgendwann ein Alter, wo man entweder in Rente geht oder US-Präsident werden will oder bleibt. Also das ist ja schon sehr, sehr interessant, wenn man es zwischen den Zeilen liest, oder Fabian?
Total. Und ja, es wirft natürlich alles so ein paar Fragen auf. Nicht nur, ja, dass man jetzt diese Neubesetzung eben so vornimmt, auch so relativ ad hoc. Also aus meiner Sicht gab es jetzt gar keine große Vorankündigung. Es gab keine Vorwarnung auch an die Mitglieder, dass das Präsidium jetzt neu gewählt wird. Wie du es eben schon gesagt hast, es war natürlich alles satzungskonform. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schon interessant, wenn so ein Aufsichtsrat ein neues Präsidium wählt. Und wenn wir mal drauf schauen, so ein Präsidium wird ja für 3 Jahre im Normalfall neu gewählt. Wir haben aber auch den Fall, dass wir hier in diesem Präsidium nicht nur diese 3 Jahre Wahlperiode haben, sondern wir müssen auch darauf achten, dass Wer wählt den? Es wählt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wird neu gewählt auf der nächsten Mitgliederversammlung. Es wird kurz vorher, tritt kurz vorher zusammen, und letztlich ist das Präsidium ja sowas wie, ist der Vereinsvorstand laut nach dem Recht und mit als Vereinsvorstand, wie eben schon gesagt, auch eben 100% dafür verantwortlich, wer in der Geschäftsführung der Lizenzspielerabteilung bei Borussia Mönchengladbach das Sagen hat. Das ist natürlich jetzt ein unglaublich spannender Zeitpunkt gewesen. Nach wie vor sind da einige Fragen offen, warum jetzt diese Übergabe von Rolf Königs, der als Präsident ja im Normalfall auch das gesamte Präsidium vorschlagen muss. Da gibt es in der Satzung auch so ein paar kleinere Hinweise und so ein paar kleinere Informationen. Der Präsident muss eigentlich sein gesamtes Präsidium selber vorschlagen. Der Aufsichtsrat wählt natürlich zuerst mal den Präsidenten. Und ja, da gibt es eben wenig Informationen darüber, wie eigentlich diese ganze Wahl des Aufsichtsrates letztlich vonstatten ging, wie sie überhaupt angefangen hat und ja, wie auch das Ergebnis der Wahl ausfiel, ob vielleicht auch ein Rolf Königs dann noch zur Wahl stand und vielleicht auch einfach abgewählt wurde. Das sind alles Informationen, die uns Mitgliedern jetzt zumindest in der Öffentlichkeit vorenthalten werden.
Zumindest in der Theorie wäre das möglich, da hast du vollkommen recht. Wir werden das auch nicht erfahren, wie da das Mehrheitenverhältnis dann genau war. Ich würde erstmal auch dazwischen schalten. Ich denke, ich spreche ja für uns alle jetzt, dass wir grundsätzlich begrüßen, dass etwas Neues jetzt gewagt wurde. Dass man erstmal auch dieses gesamte Präsidium, was unfassbar alt besetzt war, auch im Mittel, um 43 Jahre verjüngt hat, also bezogen auf die vier Präsidiumsmitglieder. Erstmals eine Frau damit drin mit Hannelore Kraft. Roger Brandz, 58 und damit auch gremienübergreifend einer der jüngsten Borussen in so einem Amt. Stefan Stegemann, Hannelore Kraft, Roger Brandz bewegen sich alle um die 60. Rainer Bonhoff 71 ist aber, das haben wir mehrfach gesagt, war eigentlich auch in der alten Besetzung des Präsidiums immer derjenige oder der Einzige, der auch in den letzten Jahren dann noch medial eine Rolle gespielt hat, ne? Der natürlich auch dann die Nähe zu Kameras dann ein bisschen eher gesucht hat, den du aber auch wirklich, ja, den kannst du ohne Umschweife irgendwo hinstellen und es wird nicht peinlich, ne? Also alles fein. Es gibt auch sicherlich Argumente für alle vier auch einzeln. Christian Spohr zum Beispiel gesagt, hat da finde ich auch einen Punkt, vielleicht hätte man irgendwie sich noch ein bisschen mehr sportliches Know-how wünschen können, ne, was auch irgendwie dem 21. Jahrhundert dann entspricht und wo es dann wirklich um sportliches Know-how geht. Gut, die Art und Weise wirft jetzt die zentralen Fragen auf und da würde mich Jonas' Meinung erstmal interessieren. Man kann es ja jetzt von zwei Richtungen lesen. Man kann einmal sagen, eventuell würde König sogar abgewählt, oder, und das ist für mich die eigentlich stimmigere oder logischere Lesart, man wollte mit dem aktuell noch laufenden Aufsichtsrat vor der MV, bevor sich der Aufsichtsrat neu durchmischt, mit eben neuen Mitgliedern besetzt wird, wo alte rausgehen, man wollte vorher halt Fakten schaffen. Das ist für mich die zentrale Lesart, weil, Fragezeichen, das beste Szenario wäre ja eigentlich, um Mitglieder mitzunehmen, wäre gewesen, auf der Mitgliederversammlung wird das Ganze bekannt gegeben, sagt Rolf Königs. Mir hat das 25 Jahre großen Spaß gemacht. Es war die Erfüllung, die Aufgabe meines Lebens. Und ich gebe den Staffelstab weiter und ich plädiere dafür, dass der Aufsichtsrat Rainer Bonhoff wählt. 5 Tage nach der Mitgliederversammlung oder so. Das wäre ja wahrscheinlich das am einfachsten zu erklärende Szenario gewesen, ohne dass es Fragen aufgeworfen hätte, oder?
Ja, also das gesamte Zustandekommen ist natürlich fragwürdig. Königs muss sich ja irgendwann im Vorhinein ja auch schon längst Gedanken gemacht haben, bevor er die Entscheidung dann entsprechend kundgetan hat intern, dass dann der Zeitpunkt so gefallen ist, dass es genau vor die MV fällt, ist schon gewisserweise auffällig, plus dass wir halt nicht wissen, was genau jetzt der Grund ist, weil du hast es ja vorhin vorgelesen, es wird kein konkreter Grund genannt. Was jetzt nahegelegen hätte, wäre jetzt das Alter, wie ich schon gesagt habe. Spekulation ohne Ende, klar, das wirkt alles sehr merkwürdig. Man hätte jetzt gedacht, so, er hätte jetzt bestimmt noch nach dieser ganz langen Zeit es verdient gehabt, wie auch immer man zu ihm steht, dass man ihn da nochmal applaudiert, bedankt für die 20 Jahre, auch wenn es vielleicht am Ende nicht alles gut lief. Ja, auch da das Präsidium, wir haben auch hier Kritik geäußert in die Richtung, dass man da vielleicht da die Chance bekommen hätte, da sich nochmal zu äußern. Das passiert jetzt alles nicht, weil ein Aufsichtsrat, der jetzt noch gar nicht gewählt ist, quasi das alles vorgegriffen hat. auch weil das natürlich muss laut Satzung, auch gar kein Vorwurf, aber diese ganze Konstellation ist schon suspekt in der seiner gesamten Sache. Und ich kann mir da ja nicht so wirklich einen kompletten Reim drauf machen, was da jetzt genau passiert ist. Das wird wahrscheinlich auch immer unter denen bleiben, die da damit entschieden haben.
Ich meine, was man, denke ich, ausräumen kann, ist, dass Königs irgendwie abgewählt wurde. Ja, die theoretische Möglichkeit bestünde, dann müsste man aber auch aktiv tatsächlich den Texten gar nicht glauben. Also wo ja auch dann schon drinsteht, am 26. Februar hat Königs dann seinen Nachfolger vorgeschlagen in Rainer Bonhoff. Hat also dem Aufsichtsrat gesagt, hier Bonhoff, das wäre mein gewünschter Nachfolger, und dem ist der Aufsichtsrat ja dann gute 3-4 Wochen später nachgekommen. Jetzt haben wir den Aufsichtsrat häufig thematisiert, jetzt lass uns mal detaillierter darüber sprechen. Ich denke, das ist ja ein weniger ausgeleuchtetes Gremium in der Struktur von Borussia Mönchengladbach. 7 Mitglieder hat es und die MV wählt diese Mitglieder. Fabian, vielleicht kannst du ein bisschen was noch zu den Eck- und Rahmendaten sagen.
Ja, ganz genau. Jedes Mitglied im Aufsichtsrat wird zunächst mal für 3 Jahre gewählt. Das bedeutet in diesem Jahr, dass von diesen 7 Positionen, du hast es angesprochen, aktuell 6 zur Wahl stehen. Lediglich Norbert Box ist der Einzige, der noch ein Jahr gewählt ist, also dann turnusmäßig nächstes Jahr wiedergewählt werden müsste, wenn er denn nächstes Jahr nochmal zur Wahl steht. Das heißt, dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr mit 6 Neubesetzungen im Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat ist natürlich ein unglaublich mächtiges Gremium, weil er am Ende den Präsidenten des Vereins wählt und eben auch die Vorschläge des Präsidenten für den Rest des Präsidiums wählen muss und dem auch zustimmen muss. Und es gibt in der Satzung eine Kleinigkeit, die auch ganz, ganz interessant ist, die dem Aufsichtsrat wirklich auch eine große Macht gibt. Das heißt, selbst wenn es einen Präsidenten gäbe, den der Aufsichtsrat nicht mehr haben möchte und es ein neues Präsidiumsmitglied geben soll und der Aufsichtsrat zweimal den Vorschlägen des Präsidenten nicht zustimmt, dann steht auch der Präsident selber wieder zur Neuwahl. Das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss nichts anderes, als dass der Aufsichtsrat bei Borussia zum einen natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kontrollgremium ist, der Vereinsführung, des Vorstandes, des Präsidiums, zum anderen aber auch wirklich massiven Einfluss darauf nimmt, wer in diesem Präsidium drin sitzt und ist somit auch, ob wir es als Mitglieder eben wollen oder nicht, der verlängerte Arm der Mitglieder, weil wir als Mitglieder natürlich eben nicht die Möglichkeit haben, unser Präsidium selbst zu wählen, sondern wir müssen da voll und ganz auf unseren Aufsichtsrat vertrauen, dass er die richtige Entscheidung trifft für Borussia Mönchengladbach. Und damit sitzen natürlich in diesem Aufsichtsrat 7 Personen, die für diesen Verein und für die Zukunft des Vereins wirklich keine unerhebliche Rolle spielen, ohne dass sie jetzt, ich sag mal, permanent in der medialen Berichterstattung eine Rolle spielen und auch permanent in Erscheinung treten. Und umso wichtiger ist es vielleicht, dass man da auch als Mitglied ein gutes Gefühl hat bei den Leuten, die da in diesem Aufsichtsrat sitzen und ja, die Mitglieder am Ende in der Wahl des Präsidiums quasi vertreten.
Und jetzt muss man sagen, bislang gab es da nicht so viel Fluktuation. Also da sind die meisten schon über Jahre hinweg dann Mitglied des Aufsichtsrats. Das gilt zum Beispiel auch für den Vorsitzenden, für Michael Hollmann. Fangen wir mal an, die Namen durchzugehen. Und wir werden dann auch sagen, natürlich, ob sie jetzt neu reinkommen wollen, seit wann sie drin sind, oder ob sie eben wie im Falle von Michael Hollmann einfach wiedergewählt werden wollen. Er ist der Inhaber der Boltenbrauerei. Jonas, und du als Mönchengladbacher hier in der Runde oder als örtlich am besten Verwurzelter kannst ja mal ein bisschen was sagen, dann ist man schon stadtbekannt, oder?
Ja, also die Boltenbrauerei kennt man, Lokalität außerhalb von Mönchengladbach oder zumindest kurz davor an der Stadtgrenze, Korschenbruch, oh Gott, jetzt kriege ich gleich noch Ärger. Man kennt auf jeden Fall die Brauerei, also sagen wir es mal so, und man sieht auch in den ein oder anderen Supermarkt auf jeden Fall die Flaschen von Bolten stehen. Es gibt auch überregional, jetzt sag ich mal bis nach Aachen hinweg, dass man da auf jeden Fall dieses leckere Altgetränk zu sich nimmt.
Und dann haben wir den Stellvertreter des Vorsitzenden, das ist Norbert Box, den hat Fabian eben schon angesprochen, ist nämlich der Einzige, der sich entspannt zurücklehnen kann, wenn es jetzt um die Wiederwahl geht, denn er ist noch gewählt bis 2025. 69 Jahre alt, Michael Hollmann ist 66, und dann kommen wir jetzt zu den nächsten Namen. Auch das sind Namen, die jetzt auf dem Wahlzettel stehen. Dr. Jürgen Kemper, 63, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter einer Unternehmensgruppe, die Dialysekliniken betreibt. Und dann können wir hier einen Zweierpack rausmachen. Dr. Dirk W. Rosenbaum, der ist 81, seit 1997 Aufsichtsratmitglied. Wenn er jetzt also nochmal gewählt wird, macht er die 30 Jahre voll, war Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt. Also das sind dann natürlich auch Namen, die fallen einfach nicht auf. Die haben aber auch seit Jahren einfach dann offensichtlich eine gute Arbeit gemacht, denn die Kontrolle scheint ja funktioniert zu haben, denn Borussia ist ja jetzt nicht abgeschmiert in den letzten Jahrzehnten.
Ganz genau, also zumindest war es über lange Zeit so. Borussia hatte natürlich viele Turbulenzen. Es gab natürlich Versuche, immer wieder in den Zeiten, in denen es auch sportlich nicht läuft. Ich glaube, die müssen wir schon ansprechen. Das neue Präsidium ist ja quasi auch in einer Zeit entstanden, oder Rolf Königs ist ja auch in einer Zeit gekommen, in der es sportlich absolut nicht lief. Borussia in der zweiten Liga Ende der 90er Jahre. Genauso war es dann auch 2007, 2008, als es immer wieder Versuche gab, auch stärkeren Einfluss zu nehmen auf den Verein, als genau diese Missstände, die man auch heute vielleicht noch in der Satzung liest, Schwierigkeiten immer wieder aufkamen, dann im Rahmen der Mitgliederoffensive damals mit versuchten Satzungsänderungen und natürlich auch die Initiative Borussia dann 2011. Alles natürlich Versuche der stärkeren Einflussnahme, immer in den Phasen, in denen es sportlich nicht lief. Nichtsdestotrotz ist man da natürlich stabil geblieben, und das ist auch einem Aufsichtsrat zu verdanken, dass man da nicht sofort alles hinterfragt hat und das Präsidium auch in den Jahren 2007, 2011 sofort nach Hause geschickt hat, sondern dass man da scheinbar über Jahre wirklich ein vertrauensvolles Verhältnis hatte. Das war scheinbar für Borussia wirklich lange Zeit der gute und richtige Weg. Demnach muss man sagen, war das mit Sicherheit keine Fehlbesetzung.
Und Jonas, man muss ja auch sagen, wenn man mal so den Blick wandern lässt zu anderen Bundesliga-Standorten, es ist schon keine Selbstverständlichkeit, dass der Aufsichtsrat auch so ruhig agiert. Also Stichwort Stuttgart ist wahrscheinlich jetzt gerade das beste Beispiel, aber du bist ja auch jemand, der auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus wirft. Es ist schon Borussia typisch vielleicht auch, aber auch eine besondere Qualität, dass man in dieser Ruhe immer arbeiten kann oder in der Regel arbeiten kann am Niederrhein.
Ich würde auch sagen, dass es ein ziemlich gutes Zeichen ist, dass man da relativ wenig zu hören bekommt aus der Richtung des Aufsichtsrats. Das heißt im Endeffekt, dass eine gute Arbeit bei Borussia generell im wirtschaftlichen Bereich vielleicht eher geleistet wird, dass man darauf genau guckt. Ist ja im Endeffekt, wenn so klingt das für mich halt immer dann, auch wenn ich kenne gerade so Konstellationen mit Betriebsrat und Unternehmensführung, das ist ja ähnlich dann ungefähr hier, wenn jetzt ein Aufsichtsrat mit einem Präsidium sich auseinandersetzt, dass das natürlich auch nicht unbedingt immer ein Gegeneinander sein muss, sondern halt auch ein Miteinander. Und wenn das halt funktioniert, wie es jetzt auch jahrelang der Fall war, finde ich, das ist genau die richtige Herangehensweise. Man muss hier nicht irgendeinen Streit vor den Zaun brechen, damit an die Öffentlichkeit gehen, das in den Medien besprechen, sondern schön intern halten, wenn denn was dann vorgefallen wäre, was ich jetzt nicht weiß. Aber ja, ich finde, das insgesamt ist genau eigentlich ein gutes Zeichen, dass das so ruhig war die letzten Jahre.
Das sind jetzt also die ersten vier, die da jetzt aktuell im Aufsichtsrat sitzen. Person Nummer 5 ist Stefan Krebs. Das ist der erste Vorsitzende der Handballabteilung von Borussia Mönchengladbach. Und da wird es jetzt auch wirklich richtig interessant, weil wir richtig tief in die Satzung einsteigen. Im dritten Kapitel, Paragraph 23, Zusammensetzung des Aufsichtsrates, da steht, ein Abteilungsleiter soll ist ein wichtiges Wort, denke ich mal, Mitglied des Aufsichtsrats sein. Also er muss es nicht, was sei wahrscheinlich juristisch angreifbar, dieser Passus. Aber Stefan Krebs ist eben auf dem Ticket der Abteilungsleitung, der Handballabteilung, hier im Aufsichtsrat dabei. Und er steht auch erneut zur Wahl, Fabian.
Was wir vielleicht auch erwähnen müssen, was wir vielleicht eben gar nicht zum Aufsichtsrat grundsätzlich erwähnt haben, ist eine wichtige Sache noch. Der Aufsichtsrat hier in dem des eingetragenen Vereins ist auch automatisch der Aufsichtsrat der GmbH von Borussia, also quasi in Doppelfunktion tätig. Genau, du sprichst es an. Demnach hat auch ein Stefan Krebs als Leiter der Handballabteilung eben als eins von 7 Mitgliedern wirklich massiven Einfluss auf die Zusammensetzung der Lizenzspielerabteilung des Fußballbereiches bei Borussia. Stefan Krebs schon lange dabei, und Stefan Krebs ist insofern eine spannende Persönlichkeit, als dass er zeitgleich auch Mitglied des Ehrenrates bei Borussia ist, der am Ende ja den Aufsichtsrat vorschlägt. Und das ist mit Sicherheit eine der spannendsten personellen Konstellationen, die wir bei Borussia so haben, dass da jemand in doppelter Funktion dabei ist, satzungsgemäß in beiden Räten sein Ticket dadurch sicher hat, eben weil er eben auch im Ehrenrat quasi als Abteilungsleiter gesetzt ist. Nichtsdestotrotz muss man da an der Stelle natürlich vielleicht auch mal hinterfragen, ob das wirklich im Sinne des Erfinders ist, dass eine Person zeitgleich einen Posten im Ehrenrat und im Aufsichtsrat besetzt, weil das bedeutet aktuell nicht mehr und nicht weniger, als dass er von 7 Aufsichtsratmitgliedern, 10 Ehrenratsmitgliedern und 4 Leuten im Präsidium, also von 21 Leuten, die in ganz, ganz wichtigen Positionen in dem Verein sitzen, dass er davon gleich 2 bekleidet. Und das ist natürlich, somit ist er mit einer der würde ich fast sagen, einflussreichsten und theoretisch zumindest einflussreichsten und mit mächtigsten Leute in diesem Verein. Und das, finde ich, ist schon eine ganz interessante Information an sich, ohne die Arbeit von Stefan Krebs jetzt inhaltlich bewerten zu können.
Dann muss ich sogar sagen, dann sind es doch sogar nur 20 Namen, ne? 20 Personen auf 21 Tickets. Du warst zwar besser in Mathe, aber das habe ich jetzt erspäht hier. Schauen wir uns noch die aktuelle Besetzung zu Ende an. Wir haben 2 Namen, die nicht mehr neu antreten. Das ist einmal Professor Dr. Rainer Körfer, der nach 18 Jahren Amtszeit im Aufsichtsrat nicht mehr neu kandidieren wird. Er ist eine der Koryphäen auf dem Gebiet der Herzchirurgie. Nicht nur Deutschland, sondern europaweit, hat 25 Jahre lang die Klinik in Bad Oeynhausen, ja Deutschlands sicherlich bekannteste Herzklinik, aufgebaut und war Direktor und war bei Borussia bis 2022 sogar der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Danach ist er nur noch einfaches Mitglied gewesen und jetzt tritt er nicht mehr an. 82 Jahre alt mittlerweile, ebenfalls nicht mehr antreten wird Dr. Ewald Hansen, Rechtsanwalt, der aber mittlerweile auch nicht mehr aktiv ist in dem Beruf. Er vertrat aber Borussia in den 90ern bereits juristisch und so ist dann auch der Kontakt offenbar zustande gekommen, 1954 geboren, also Anfang 70. Und an dieser Stelle wird es jetzt wieder ganz spannend, Ohrenspitzen, denn wir sprechen jetzt über die 3 neuen Kandidaten, die in dieses Gremium wollen. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, neben Box, der ja ohnehin sein Ticket hat, wird auch dann Krebs gewählt, weil der soll ja, Zitat Satzung, ohnehin drin sein. Dann haben wir einen Hollmann, einen Kemper, einen Rosenbaum, die würden wieder gewählt in der Theorie. Wir hätten also 5 Plätze besetzt und wir haben jetzt noch 3 Kandidaten für 2 offene Plätze. Und wir fangen einfach mal an, Jonas, mit Stefan Brandmann, das ist der Chef von Brax und da kann man jetzt zumindest auch mal eine Verbindung ziehen. Ne? 65 Jahre alt und Brax ist ja auch in der Modebranche tätig und die ist in Mönchengladbach ja auch recht wichtig gewesen in der Vergangenheit vor allen Dingen.
Das zieht sich ja wie so ein goldener Faden oder roter Faden, heißt es ja richtigerweise, durch Borussias Geschichte, durch die Stadtgeschichte von Mönchengladbach, Textilbranche. Ja, ich bringe mal deinen kuriosen Fun Fact, den du rausgefunden hast, die Ehre gebührt dir, dass es der Onkel von Franziska Brandmann ist, das ist die FDP-Nachwuchschefin. Und wo ich mir jetzt so ein Lob zuspreche, also was mir aufgefallen ist, Stefan Brandmann sitzt mit Rolf König zum Beispiel im Präsidium von Textil plus Mode, was so ungefähr so eine Interessensvertretung ist für die Textilbranche in Deutschland. Also die kennen sich auch ziemlich sicher und ja, es muss jetzt nichts bedeuten. Ich möchte einfach nur sagen, dass da auf jeden Fall irgendeine Art Verbindung schon bestanden hat im Vorhinein.
Und das muss ja auch nicht schlimm sein, ne? Also ist ja auch irgendwie logisch, dass gerade bei einer Stadt, also Mönchengladbach, darf man auch nicht überhöhen, ne? Gerade im Vergleich zu wirklichen Metropolen in Deutschland ist Mönchengladbach ja vergleichsweise ein kleiner Bundesliga-Standort und jeder kennt irgendwie auch jeden. So, und als nächstes sprechen wir jetzt ganz kurz über den man wirklich kaum etwas rausfindet, und zwar Clemens Dreimann, der tritt auch neu an, ist einer von diesem Trio, was eben neu in den Aufsichtsrat reinkommen will. Er kommt aus dem Rheinland, man liest da was über Leichlingen zum Beispiel, also ist jetzt regional auch verwurzelt und ist unter anderem Geschäftsführer von den Paddy Shield Sonnenschutzsystem. Das klingt sehr, sehr lustig und es ist jetzt auch schon der 14. Versuch, das rüberzubringen ohne Lachflash, deswegen mache ich jetzt einfach weiter und das lassen wir jetzt auch drin. Und er ist außerdem Geschäftsführer von der CD Garden Holding, also das scheint irgendwie, ja wie der Name schon sagt, irgendeine Holding zu sein, aber ansonsten, Jonas, findet man wirklich über Herrn Dreimann nichts raus.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich versucht, über mehrere Suchmaschinen was herauszufinden. Ja, im Endeffekt hat man noch vielleicht kleinere Details rausgefunden, dass er auf jeden Fall ein umtriebiger Geschäftsmann ist und war. Auch jetzt mal so 20 Jahre in die Vergangenheit geblickt. Er war in Hückelhofen-Bahl aktiv. Ortskundige wissen, dass das jetzt nicht unbedingt weit raus ist, wenn man aus Mönchengladbach rausfährt. Genauso ist er dann anscheinend irgendwie rund um Berlin später aktiv gewesen. Irgendwo zwischen Magdeburg und Leipzig, da die Ecke hat er auch ein Unternehmen geführt, ist da ausgetreten und dann halt zu den von dir genannten Unternehmen dann übergegangen ab 2011.
Und die dritte im Bunde, da reden wir über eine Frau, das wäre auch ein Novum meines Wissens nach. Dr. Dilek Gürsoy tritt ebenfalls an und will gewählt werden. 48 Jahre jung, muss man sagen, denn sie würde den Altersschnitt jedenfalls drastisch senken vom Aufsichtsrat. 48, 1976 ist sie in Neuss geboren, Herzchirurgin. 2012 hat sie als erste Frau in Europa eine Kunstherzimplantation bei einem Patienten durchgeführt, also ein beeindruckender Lebenslauf, muss man sagen. Seit 2013 hat sie übrigens ihre Privatpraxis von Düsseldorf nach Mönchengladbach verlegt, ist da auch ortskundig, um es so auszudrücken, besaß eine Dauerkarte laut eigener Aussage von 2011 bis 2019. In ihrem Buch Ich stehe hier, weil ich gut bin, schreibt sie auch explizit darüber, über ihre Liebe zu Borussia, wonach sie eben sich mit ihrem Bruder diese Dauerkarte, eine normale Tribünenkarte gekauft hat von 2011 bis 2012, die hatte, dann eben im Jahr 2012 von ihrem Mentor, muss man dazu sagen, von Rainer Körfer, bei dem wir eben gesprochen haben, bisheriges Aufsichtsratsmitglied, zu einem VIP-Besuch eingeladen wurde in den Borussia Park. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie dann ihre Dauerkarte von normal auf VIP umgestellt hat. Warum sie die 2019 abgegeben hat, wissen wir nicht. Ja, das soweit zu Dr. Dilek Gürsoy. Kannst du noch was ergänzen, Jonas?
Also, dass es tatsächlich die spannendste Kandidatin ist, würde ich fast behaupten. Aufgrund ihrer Biografie, die darüber hinaus auch sehr spannend ist. Also, man kann das auch alles auf Wikipedia nachlesen. Deswegen ist jetzt hier nichts, was ich jetzt, wo ich jetzt sehr stark ins Persönliche, ins Private von ihr eindringe und so weiter. Dass sie halt auch, dass ihr Vater früh verstorben ist aufgrund einer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch einer Herzerkrankung oder einem Herzinfarkt, dass allein das, dass sie diesen Weg dann gegangen ist zur Herzchirurgin, das finde ich allein schon beeindruckend. Bei dieser Biografie von dem ganzen Kandidaten ja tatsächlich für mich die spannendste von allen.
Auch deshalb spannend, weil ich hatte gerade die Verbindung zu Körfer angesprochen. Sie steht ja wirklich in direkter Linie dahin. Ne? Also Körfer ist ihr beruflicher Mentor. Sie ist selbst eine der besten Herzchirurginnen Europas geworden. Und sie hat auch an mehreren Standorten, die Körfer geleitet hat, eben auch gearbeitet. Dementsprechend ist das schon eine klassische Art der Staffelstabübergabe. Ich denke, das ist jetzt nicht zu spekulativ, um das so zu formulieren, oder Fabian?
Nein, das muss man, denke ich, so festhalten bei allen Informationen, die man hat. Das sind natürlich, in Summe ist sie natürlich, passt sie natürlich auch hervorragend ins Bild. Man will den Aufsichtsrat verjüngen, man will den Aufsichtsrat diverser gestalten, da erfüllt sie natürlich sämtliche Voraussetzungen. Ich denke, dass sie da einfach, also dass sie durchaus auch eine Kandidatin ist, die man dann gerne genommen hat, gut vermarkten, gut verkaufen kann auch. Die ganz große Frage, die sich natürlich jetzt auch bei wenn ich die Kandidaten höre, Dreimann und Gürsoy, die sich für mich da stellt, ist natürlich, wie kommt der Ehrenrat dann letztlich eigentlich dazu, diese Kandidaten vorzuschlagen? Was sind ihre Referenzen, gerade auch auf den Fußball bezogen, auf die Führung eines Traditionsvereins oder den die Kontrolle eines eines Traditionsvereins wie Borussia Mönchengladbach? Und welche Kandidaten hätte es noch gegeben? Ich glaube, das sind so die spannenden Fragen. Und wenn man dann den Bogen nochmal zurückschlägt, auch zur Wahl des Präsidiums, die ja jetzt dann eben knapp vor der Wahl zum Aufsichtsrat erfolgt hat, welche möglichen Veränderungen hat das Präsidium denn eigentlich auch gesehen in der Zusammenstellung der Kandidaten für den Aufsichtsrat, die vielleicht in einem Monat eine ganz andere Zusammensetzung des Präsidiums ergeben hätte. Das sind so für mich ganz, ganz spannende Fragen, die wir, ja, wie du eben am Anfang schon angekündigt hast, Kevin, auch wahrscheinlich gar nicht beantworten können werden. Nichtsdestotrotz stehen sie irgendwo im Raum und jetzt gilt es erstmal damit zu arbeiten, wer eigentlich diese Kandidaten sind, die ja zum Teil die Lech Gözay eben dann zumindest mal für ihren Beruf einen sehr, sehr interessanten und spannenden Lebenslauf hat oder dann eben auch einen Clemens Dreimann, über den man einfach nichts herausfindet.
Interessant ist auch, da nochmal ein Deep Dive in die Satzung rein. Da geht es darum, wie lange man Mitglied sein muss, um in die Gremien gewählt zu werden. Beim Präsidium sind das nur 3 Monate, beim Ehrenrat 5 Jahre und beim Aufsichtsrat gibt es gar keine Dauer. Also auch das eine spannende Sache, noch eine spannende Randnotiz an dieser Stelle. Jetzt wurde der Ehrenrat schon angesprochen. Lass uns jetzt mal dann in dieses dritte Gremium reingehen. Das größte nominell, es müssen 9 bis 11 Mitglieder sein gemäß Satzung. Derzeit sind es 10. Und Jonas, du kannst uns ja erstmal die wichtigsten Daten nennen ansonsten noch.
Ja, genau. Also im Endeffekt gehört zu diesem ganzen Ehrenratsthema dazu, dass da Posten festgesetzt sind. Heißt, da sind die Plätze reserviert für die Abteilungsleiter, also Abteilung Handball, Tischtennis. Bin mir nicht 100% sicher, ob da auch zu der Ordnungsdienst und aktuell auch noch der Kassendienst zählt. Da soll es auch noch Veränderungen geben, gegebenenfalls. Und halt der eine Posten steht offen oder steht für den Supporters Club von Borussia. Das ist so die Zusammenstellung, die dann ja wiederum dann quasi bestimmen oder auswählen in einem noch nicht diskutierten Verfahren, welche Mitglieder oder Kandidaten für den Aufsichtsrat in Frage kommen. Das macht nämlich dieses Gremium. Wir haben als Mitglieder die Chance, darauf Einfluss zu nehmen, wer denn in diesen Ehrenrat gewählt werden kann. Vielleicht noch dazu gesagt, der Ehrenrat hat ja nicht nur den Auftrag, im Wahlausschuss quasi die Aufsichtsratsmitglieder quasi vorzuschlagen, der Mitgliederversammlung, die dann halt darüber entscheiden können, sondern, das ist vielleicht eine kleine Randnotiz, auch der Ehrenrat ist zum Beispiel dazu da, Streitigkeiten zwischen Vereinsmitgliedern zu schlichten und auch, wenn es zu irgendwelchen Verstößen kommt, dass da auch da der Ehrenrat dann eingreift und entsprechende Sanktionen ausspricht, das noch dazu gesagt.
Und man muss sicherlich erwähnen, dass der Ehrenrat letztendlich ein sehr, sehr mächtiges Gremium auch ist, weil es eben der Wahlausschuss ist für den Aufsichtsrat. Das heißt, der Ehrenrat bestimmt, wer zur Wahl zugelassen wird. Also welcher Kandidat oder welcher Wahlvorschlag dann letztendlich auch den Mitgliedern zur Mitgliederversammlung durchgebracht wird und dann eben zur Wahl vorgeschlagen wird. Muss man nochmal hier herausstellen, Fabian, das ist wirklich eine große Machtfülle, die der Ehrenrat besitzt.
Ganz genau. Und das bedeutet eben nicht nur, dass sie die Kandidaten eben auswählen und zum einen selber benennen könnten, sondern jedes Vereinsmitglied kann dem Ehrenrat eben Aufsichtsratsmitglieder vorschlagen. Und der Ehrenrat ist, ja, dem obliegt es dann alleine zu entscheiden, welcher dieser Vorschläge, die eben bis zum Ende des Jahres, des Jahres bevor die Mitgliederversammlung stattfindet, eingebracht werden können. Da obliegt es dem Ehrenrat alleine dann zu entscheiden, welche sie der Mitgliederversammlung präsentieren können und wollen. Und da sind sie eigentlich dazu verpflichtet, eigentlich nur eine kleine Auswahl vorzunehmen und dann zu entscheiden, welche Kandidaten aus ihrer Sicht geeignet sind potenziell. Und normalerweise wären sie dann dazu verpflichtet, alle potenziell geeigneten Kandidaten eben zur Wahl vorzuschlagen. Allerdings ist das natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, weil dazu müsste man natürlich auch die Bewertungsmaßstäbe kennen, wie der Ehrenrat eben bewertet, was der Ehrenrat da tut. Und dazu gibt es natürlich sehr wenig. Kevin, du hast da, glaube ich, mal einen Artikel von vor 12 Jahren gefunden von Andreas Heinen.
Zu Andreas Heinen muss man sagen, auch dieses Jahr steht seine Wiederwahl an in den Ehrenrat. Also man wird von den Mitgliedern in den Ehrenrat gewählt. Es wäre eine Wiederwahl, er ist schon lange da drin. Er ist auch der Sprecher des Ehrenrates, also quasi der Vorsitzende. Baujahr 1956, also Ende 60, Rechtsanwalt aus Mönchengladbach, also kein direkter Borussia-Angestellter oder sowas, ne? Aber eben ein Mönchengladbach-Bezug. Und er hat der Rheinischen Post 2012 ein Interview gegeben. Und da ging es damals im Vorfeld der damals stattfindenden Mitgliederversammlung einfach mal grundsätzlich um die ganzen Themen. Es wurde klargestellt, dass man sich da aus den sportlichen Belangen raushält, ne, dass man aber natürlich diese Funktion als Wahlausschuss sehr ernst nimmt und dass man da dann auch mehrere Kandidaturen hatte, zum Beispiel auch aus dem künstlerischen Bereich offenbar, also eben nicht aus dem Wirtschaftsbereich, und da hätte man aber keinen geeigneten Kandidaten ausfindig gemacht. Man habe aber damals auch einen mehr als nötig den Mitgliedern zur Wahl gestellt, genauso wie das übrigens dieses Jahr passiert. Und aus diesem Interview geht auch hervor, dass es bei der Aufsichtsratsbesetzung vor allen Dingen um wirtschaftliche Kompetenz und Lebenserfahrung geht. Also im Prinzip auch nichts anderes als bei der Besetzung des Präsidiums. Also das muss man an dieser Stelle wahrscheinlich sagen. Jonas, jetzt haben wir Andreas Hein angesprochen. Es gibt zwei weitere Namen, die in diesem Jahr wiedergewählt werden sollen. Das sind Elmar Kreuz und Volker Klüttermann.
Genau, Elmar Kreuz ist bei Borussia angestellt, ist der Leiter Traditionspflege, geboren 1963, damit 61 Jahre alt, hat da, weil er auch der Leiter der Traditionspflege ist, hat er das Vereinsmuseum mit aufgebaut, und dieses Jahr stellt er sich halt wieder zur Wiederwahl. Und Volker Klüttermann war jahrelang Chef des Sicherheitsdienstes bei Borussia. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, laut Vereinsseite ist er immer noch angestellt. Da ist er als Sicherheitsbeauftragter eingetragen mit immerhin 80 Jahren. Stolzes Alter, da noch dann bei Borussia irgendwie mitzuwirken. Gehört zu den Augenzeugen von dem Büchsenwurfspiel. Und ja, dieses Jahr ist er auch wieder zur Wiederwahl dabei.
Genau, das sind die also, die auf dem Wahlzettel stehen am 22. April. Und die weitere Besetzung sieht so aus. Wir haben jetzt hier die Sonderrolle von Stefan Krebs, die haben wir bereits erwähnt, der erste Vorsitzende des Handballs. Und wir haben den Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung, Ulrich Robens. Krebs und Robens sind nicht rauswählbar. Also das ist einfach auch qua Satzung festgesetzt, dass die Abteilungsleiter von Handball- und Tischtennisabteilung drin sein müssen. Dann haben wir, auf den gilt Ähnliches, Thomas Ludwig als FPMG-Chef. Das FPMG, das Fanprojekt Mönchengladbach, hat ein direktes Ticket in den Ehrenrat, muss nicht zwingend der Vorsitzende des FPMG-Supporters-Clubs besetzen, sondern auch ein anderer aus dem FPMG, aber in dem Fall macht es Thomas Ludwig selbst. Weitere Namen sind Matthias Neumann, früher auch beim FPMG, ist jetzt Leiter Ordnungsdienst. Gerald Ruch, Leiter Kassendienst. Spannend, das ist ja der einzige Antrag auf Satzungsänderung in diesem Jahr, dass diese Abteilungen zu einer zusammengeführt werden. Und wir haben Mirko Sandmöller, Direktor Entwicklung, der steht quasi in direkter Linie zu Roland Wirkus, weil er Roland Wirkus Nachwuchsleiterposition de facto übernommen hat. Und Roland Wirkus war vorher nämlich hier Mitglied im Ehrenrat. Und jetzt habe ich noch einen Namen vergessen, das ist Herbert Laumen, Vereinslegende, muss man nicht viel zu sagen. Unter anderem auch maßgeblich am Pfostenbruch beteiligt, damals ja am 3. April 1971 ins Tornetz gefallen, Pfosten dadurch gebrochen und dementsprechend auch ja einer der Verantwortlichen dafür, dass dieser Podcast so heißt, wie er heißt. 80 Jahre mittlerweile und ein verdienter Borusse. Das wäre jetzt erstmal die Besetzung. Und Fabian, ich überlasse dir erstmal so die erste Grundbewertung dessen.
Ja, da sieht man natürlich direkt schon, dass die Mitglieder, die es da gibt, sind zum Großteil Leute, die da jetzt schon lange Zeit dabei sind. Auch das keine Überraschung, dass bei Borussia in diesen Ehrenämtern jetzt eine lange Kontinuität vorherrscht, sind natürlich ja mit diesen Abteilungen, mit diesen auch verwurzelten Personen, ergibt das alles natürlich durchaus Sinn. Das bedeutet am Ende, dass du natürlich sehr, sehr breit aufgestellt bist, den Breitensport einfach auch mit berücksichtigst. Das ist so vielleicht das größte Argument für diese ganze Struktur, die Borussia da geschaffen hat. Grundsätzlich durch diesen Wahlausschuss in diesem Ehrenrat, der einfach sehr breit besetzt ist und auch durch die Satzung sehr breit besetzt sein muss, in denen nicht einfach frei 11 Leute gewählt werden können, schützt das natürlich den Verein auch sehr, sehr gut von Einflussnahme durchaus von außen. Also es ist unglaublich schwer für eine Truppe, die jetzt von außen käme und den Verein kapern will. Dagegen ist Borussia, würde ich sagen, durch die Vereinssatzung wirklich sehr, sehr gut geschützt. Da müsste schon einiges zusammenkommen, damit das passiert. Und das ist vielleicht so das erste, was man einfach mal positiv anmerken muss an dem, was Borussia da aufgebaut hat. Negativ zu betrachten ist dann natürlich, es ist auch unglaublich schwer, Veränderungen dadurch in den Verein zu bekommen. Man hat die große Gefahr, dass einfach viele festgefahrene Strukturen bestehen. Eine Durchmischung des Ehrenrates ist wirklich nur über mehrere Jahre möglich. Du hast eben angesprochen, 3 stehen zur Wiederwahl. Das bedeutet, in anderen Jahren stehen dann andere wieder zur Wiederwahl. Und um da natürlich wirklich eine, ja, auch als sollte es mal eine Opposition geben, was natürlich nicht immer förderlich sein muss und auch nicht gewünscht sein muss. Aber es ist natürlich unglaublich schwer, auch Mehrheitsverhältnisse jetzt rein im Demokratieverständnis, vom Demokratieverständnis her, dann zu ändern, um so auch Einfluss wirklich auf Aufsichtsrat und Präsidium nehmen zu können. Und das ist mit Sicherheit so einer der größten Nachteile. Wie gesagt, hat auch Vorteile, diese ganze Struktur. Man muss ja auch sagen, dieser Ehrenrat ist ja auch jetzt nicht so, als wäre der permanent im Fokus, sondern er steht halt eben immer genau dann wieder im Fokus, wenn es darum geht, geeignete Kandidaten für den Aufsichtsrat zu finden. Und das ist natürlich alle 3 Jahre hauptsächlich der Fall, so wie eben dieses Jahr.
Und das ist die Hauptaufgabe tatsächlich des Ehrenrates dann auch, oder die spannendste Aufgabe, die ihm zuteil wird, die wichtigste im Vorfeld dieser Mitgliederversammlung überhaupt mal, diese Kandidaten rauszufiltern. Und da ist es halt ganz besonders interessant, dass dort sich eben deutlich mehr Bewerber gemeldet haben oder vorgeschlagen wurden. Das wissen wir, haben wir jetzt auch aus mehreren Quellen gehört. Es soll wohl sich sogar um eine 2-stellige Anzahl an Bewerbern handeln, die nicht zur Wahl der Mitgliederversammlung zugelassen wurde. Und so ein paar Namen sind uns ganz konkret bekannt, und da möchte ich nur einfach mal hinterfragen, ob da der ein oder andere, der jetzt da zur Wahl zugelassen wird, doch wirklich bekannter Borussia-Umtriebiger ist als so manch einer, der nicht zur Wahl zugelassen wurde. Und das finde ich sehr spannend. Da kommen dann jetzt auch die Ultras ins Spiel. Sotto Cultura hat ja im Zuge der Präsidiumsneubesetzung auch dieses Rundschreiben an die Fanclubs verschickt, wo man ja auch zwischen den Zeilen viel lesen kann, woraus auch hervorgeht, dass man mit diesem Verfahren in Sachen Transparenz überhaupt nicht zufrieden ist. Und das kann auch nicht der Anspruch von einem 100.000 Mitglieder großen Verein sein.
Ja, wir haben ja im Vorfeld auch schon mal darüber diskutiert gehabt. Und aus meiner Sicht ist diese Herangehensweise sehr intransparent. Man kann nicht genau nachvollziehen, zumindest als Außenstehender, was da im Hintergrund passiert. Das haben wir jetzt alles durch entsprechende Gespräche im Vorfeld herausgefunden. Ja, ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen mehr als Mitglied mitgenommen wird, aufgezeigt bekommt, wer gegebenenfalls abgelehnt wurde, vielleicht auch aus welchen Gründen er abgelehnt wurde, dass vielleicht auch klar wird, wie dieser Auswahlprozess eigentlich stattfindet. Also wir haben ja auch gerade eben gemerkt, wir haben ein ganz altes Interview nehmen müssen, um vielleicht so ein bisschen Kriterien einzuführen, dass man halt so ein bisschen vielleicht ja bei der Mitgliederversammlung nicht immer nur so vor veränderten Tatsachen gestellt wird, hier, das sind die Kandidaten, sondern dass dann auch vielleicht einfach weiß, okay, dass man vielleicht ein bisschen mehr Auswahl vielleicht auch hat und gegebenenfalls dann die Mitglieder einfach entscheiden lässt, als das vielleicht zu stark zuzuschneiden auf wenige Personen, also Bewerber, wenn man hört, dass es gegebenenfalls eine 2-stellige Summe ist, die da sich beworben hat. Das klingt schon immens. Da muss es dann schon handfeste Gründe geben, aus meiner Sicht, dass man sagt, die dürfen gar nicht zugelassen werden. Aber das kann man halt auch alles wiederum nicht bewerten, weil es ist ja leider alles intransparent. Und ich glaube, das ist das Erste, woran Borussia arbeiten kann, nämlich da mehr Klarheit zu schaffen, genau in diesem Bereich.
Ja, die Kernfrage, auf welcher Grundlage wurden die Kandidaten ausgewählt und eben andere nicht zugelassen zur Wahl? Denn die Satzung würde es ja auch erlauben, ich sag mal, 7 weitere da zur Wahl zuzulassen, und dann müssten halt die Mitglieder entscheiden. Also das hat halt ein Geschmäckle, gerade wenn es darum geht, dass wir jetzt hier nicht nur über irgendwelche Quatschkandidaten reden. Sicherlich ist unter den Bewerbern oder vorgeschlagenen Leuten auch jemand dabei, wo man objektiv sagt oder nach einer gar nicht mal so gründlichen Recherche, die nötig ist, nee, das ist jetzt nichts. Das bringt uns nicht weiter. Aber es sind definitiv Leute darunter, die hätten den Ehrenrat, die hätten den Aufsichtsrat breiter und diverser aufgestellt. Und ich glaube, die hätten Borussia gut getan. Zumindest hätte es Borussia gut getan, wenn es eine Wahl gegeben hätte. noch über diese eine Stelle, die eben, oder diesen einen Kandidaten hinaus, der es nicht schaffen wird, wer auch immer das sein wird, das wäre gut gewesen für Borussia. Und jetzt ist einfach dann irgendwann auch der Ehrenrat gefordert, da mal ein bisschen Transparenz reinzubringen. So sehe ich das. Ich denke, das wäre verdient und ich bin gespannt, ob abgelehnte Kandidaten von ihrem Recht Gebrauch machen, dass der Ehrenrat sie zumindest nennen muss bei der Mitgliederversammlung. Das bietet nämlich die Satzung die Möglichkeit. Sicherlich wird der Großteil sagen, aus Angst vor der eigenen Reputation oder vor einem Reputationsverlust, weil es ist ja quasi auch eine eigene Niederlage, wenn man irgendwo nicht genommen wird, wenn man nicht durch diesen Ausschuss kommt. Aber ich fände es interessant, wenn das vielleicht der eine oder andere anders sieht und sich da eben dann dazu durchbringt, dem Ehrenrat aufzuerlegen, dass der Name genannt werden muss. Und dann bin ich vielleicht auf die Reaktion des ein oder anderen bei der MV, des ein oder anderen Mitglieds bei der MV gespannt. Und auch im Nachhinein. Denn das würde natürlich dann zwangsweise mehr Transparenz reinbringen in die ganze Geschichte.
Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, welche Möglichkeiten haben jetzt die Mitglieder eigentlich noch in der Wahl? Du hast es eben angesprochen, es sind mehr Plätze natürlich oder weniger Plätze zu besetzen als Kandidaten zur Verfügung. Aber rein theoretisch besteht laut Satzung eben auch die Möglichkeit, und das ist ja durchaus das, was ich zwischen den Zeilen auch in dem Statement von Sotto Cultura liest, die Möglichkeit, dass die Mitglieder quasi auch sämtliche Aufsichtsratsmitglieder eben ablehnen. Das beschreibt die Satzung eben auch ganz gut, was dann passiert. Dann passiert nämlich Folgendes. Dann müsste der Ehrenrat noch während der Sitzung zusammentreten und neue Kandidaten vorschlagen. Und wenn das auch alles wieder nicht erfolgreich wird, dann gibt es sogar, droht der Abbruch einer Mitgliederversammlung und es müsste nochmal neu evaluiert werden, welche Kandidaten für den Aufsichtsrat zur Verfügung stehen. Das sind rein theoretisch die Möglichkeiten, die jetzt die Mitglieder von Borussia Mönchengladbach haben, um doch noch Einfluss auf den Aufsichtsrat zu nehmen, sofern man eben nicht mit den vorgeschlagenen Kandidaten einverstanden ist.
Sofern eine Person nicht durchkommt, ist ohnehin klar. Es braucht ja sowieso eine Person, die rausfällt. Das ist jetzt logisch nach der Bekanntgabe der Kandidaten. Wenn allerdings eine weitere Person nicht die einfache Mehrheit bekommt, dann ist sie nicht gewählt, auch wenn sie ein paar Stimmen mehr hat als sozusagen die letztplatzierte Person in der Wahl. Dann ist sie nicht gewählt und dann kommt es zu diesem theoretischen Szenario, dass eben noch während der laufenden Mitgliederversammlung ein anderer Kandidat vom Ehrenrat genannt werden kann oder es wird sofort abgebrochen. Dann müsste eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Der Ehrenrat müsste dafür wieder Kandidaten vorschlagen oder mindestens so viele, wie es noch offene Plätze gibt. Kommt es dann wieder zu dem Szenario, dass es keine einfache Mehrheit für diesen oder die Kandidaten gibt, dann hat im Prinzip der Ehrenrat seine Funktion als Wahlausschuss verwirkt und jedes Mitglied kann sich aufstellen lassen. Und das sind so die Schritte, die Eskalationsschritte, natürlich sehr theoretisch, aber das wird noch spannend, ob wir irgendwie eine Entwicklung in diese Richtung teilweise erleben. Mal schauen. Ich denke, viel hängt einfach auch davon ab, wie reagieren jetzt die Ultras auf die eventuell stattfindenden Rückmeldungen der Kandidaten für den Aufsichtsrat. Sie haben ja alle angeschrieben, allen Fragen geschickt. Und wenn diese Fragen unzureichend oder gar nicht beantwortet werden, werden sie zur Nichtwahl einzelner Kandidaten aktiv aufrufen. Das wissen wir jetzt noch nicht, was da rausgekommen ist. Es soll ja noch eine Infoveranstaltung am 16. April geben. Also es wird noch viel passieren bis dahin. Aber um jetzt am Ende dieser Folge so eine Art Fazit zu ziehen, um nochmal die wichtigsten Fragen und Ungereimtheiten vielleicht aufzuzeigen. Ich würde einfach mal anfangen. Fragen wirft von Anfang an der Zeitpunkt der Wahl des Präsidiums auf. Wollte etwa das Präsidium mit der Besetzung des alten Aufsichtsrats noch schnell Fakten schaffen? Das steht hier als Frage im Raum. Dann muss man natürlich auch die Fragen stellen, wer ist Clemens Dreimann, über den man wirklich kaum bis gar nichts rausfindet und vor allen Dingen, auf welcher Basisgrundlage wurden diese drei neuen Kandidaten jetzt der Mitgliederversammlung da zur Wahl gegeben. Ansonsten sind es eher so übergreifende Themen, die wir jetzt hier aufgemacht haben. Grundsätzlich muss man sagen, der Ehrenrat vielleicht auch, ich will nicht sagen fragwürdig, aber ein bisschen kurios besetzt, viele arbeiten für den Verein. Ob das da so ein gesundes Verhältnis ist, möchte ich auch mal hinterfragen. Und ja, dann am Ende die Frage, welche Rolle nehmen die Ultras ein? Können die irgendwie aktiv tatsächlich ein Part übernehmen, wenn sie da mehr oder weniger geschlossen auftreten? Könnte das oder wäre es gar nicht so unrealistisch? Denn bei der Anzahl an Mitgliedern, die da zur Wahl da sein wird, braucht es gar nicht so viele.
Absolut richtig. Und da können wir ganz zum Schluss vielleicht auch nochmal kurz auf die Uhrzeit, oft genannt, viel diskutiert, die Uhrzeit und die Terminierung der Mitgliederversammlung am Montag um 18 Uhr, ist natürlich jetzt mittlerweile schon quasi Tradition. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eine Uhrzeit, die auf eine gewisse Art auch ein Statement ist und Borussia als Verein, der Mitglieder auf der ganzen Welt hat, das auch immer wieder stolz präsentiert, ja, vielleicht doch nicht allen immer permanent immer die faire Chance gibt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, weil in meinem Fall wären es wohl 2 Tage Urlaub, die ich mir nehmen müsste für die Mitgliederversammlung. Das ist schon hart. Da kann natürlich auch, können natürlich auch Anträge an den Ehrenrat gestellt werden, dass in Zukunft die Mitgliederversammlung zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Aber das sind alles solche Kleinigkeiten, die man vielleicht hinterfragen kann. Gibt mit Sicherheit im Detail noch viele, viele mehr. Viele Kleinigkeiten, die man an der Satzung vielleicht besser machen kann, wo man die Satzung demokratischer gestalten kann, wo man den Einfluss der Mitglieder grundsätzlich einfach vergrößern kann. Aktuell ist er relativ begrenzt. Die Mitglieder können eben auf dieser Mitgliederversammlung, also jeder Einzelne kann auf der Mitgliederversammlung am 22.04. entscheiden und hat mit seiner Stimme in der Besetzung von Ehrenrat und Aufsichtsrat da eben die Macht, Nein zu sagen. Und das ist die größte Macht, die jedes Vereinsmitglied aktuell eben hat. Das könnte dazu führen, dass eben einige Veränderungen in diesen Positionen stattfinden. Ansonsten wird das natürlich eine reine Abnickveranstaltung. Mal abgesehen von den von der 6 aus 7 Besetzungen oder Kandidatenfrage im Aufsichtsrat, die wir eben schon besprochen haben.
Das ist die Thematik und das ist dieser Denkanstoß, den wir auch geben wollen jetzt hier mit dieser Folge, um mal dieses Thema ein bisschen näher auszuleuchten. Müssen wir uns ja auch an die eigene Nase fassen. Das hat nie einen interessiert, wer da im Ehrenrat sitzt, im Aufsichtsrat. Und jetzt läuft es ein bisschen schlechter. Das ist dann immer der Vorwurf und jetzt kümmert ihr euch drum. Aber ganz ehrlich, unabhängig davon, von der sportlichen Situation, und auch das musste man ja einordnen, habe ich auch eben versucht zu tun, ne? Also wir sind immer noch ein stabiler Bundesligist. Unabhängig davon ist es einfach ein Thema, über das es sich lohnt zu reden und wir sind da auch gespannt auf den Austausch. Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen Post von euch und auch eure Gedanken dazu. Grundsätzlich muss man ja auch sagen, es ist nicht das Schlechteste, dass es überhaupt einen Wahlausschuss gibt und dass da nicht jeder Hannig und Frannig sich aus einer Bierlaune heraus mit noch ein bisschen Senf von einer Bratwurst da im Mundwinkel dann da plötzlich meldet und sagt, ich will jetzt in den Ehrenrat. Ne? Alles gut, aber es gibt trotzdem hier, oder was heißt trotzdem, es gibt hier auf jeden Fall Luft nach oben und es gibt viele Fragen und sehr wenig Antworten. Wir hoffen, wir haben jetzt zumindest mal ein bisschen was ausgeleuchtet, haben auch noch ein paar Denkanstöße gegeben. Und an dieser Stelle, Fabian, ich habe gehört, 2 Tage Urlaub bräuchtest du aus Berlin. Sehe bei mir nicht anders aus. Leider bin ich noch im Urlaub und dieser Urlaub war auch schon gebucht. Ansonsten dieses Jahr wäre mein erstes Mal bei der MV definitiv gewesen. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Bist du unser MV-Mann? Klingt irgendwie ein bisschen nach Verfassungsschutz, aber egal.
Ja, nehme ich nicht persönlich. Also ich bin dann wahrscheinlich wieder der Reporter vor Ort, wie in den vergangenen Jahren auch. Ich schaue mir das tatsächlich auch immer gerne an tatsächlich, weil da auch unter anderem ja der Bericht Sport von Roland Wirkus an dem Fall immer zumindest so ein paar Details dann mehr bringt, als es jetzt vielleicht in einem anderen Interview vorkommt oder ja, man kriegt die Geschäftszahlen auf die Hand, die man auch nicht unbedingt offen einsehen kann an jeder Stelle. Ja, deswegen bin ich auch immer wieder vor Ort und dieses Jahr ist es mal was ganz Besonderes. Ich meine, neues Präsidium, dann die Fanszene, die vor Ort sein wird, Ich glaube, das wird sehr launig dieses Mal.
Ja, so kann man es auch ausdrücken. Danke euch auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, auch wenn es eine sehr, sehr lange Folge war. Knapp 90 Minuten haben wir miteinander gesprochen. Das könnte die längste Pfostenbruch-Folge in der Geschichte gewesen sein. Und mehr als 200 Folgen gibt es immerhin schon. Wir melden uns auf jeden Fall mit einer sicherlich deutlich sportbezogeneren Folge nach dem Freiburg-Spiel. Aber wir werden das Thema mindestens bis zur MV und kurz danach jetzt auch immer weiter hier köcheln lassen, um natürlich da die neuesten Entwicklungen auch zu besprechen. Danke fürs Zuhören, das war der Pfostenbruch. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.